Ja, Susanne hat es schon angedeutet, ich war jetzt 2 Wochen lang ziemlich heftig erkältet und es war bis heute früh noch unsicher, ob ich die Predigt halten kann. Deshalb hatte ich Matthias gebeten, für den Fall, dass meine Stimme versagt, dass er die Predigt vorträgt. Ich hoffe, es geht trotzdem. Ich lese die Jahreslosung im Zusammenhang, also noch ein Vers davor aus der Offenbarung 21, die Verse 5 und 6. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreibe, denn diese Worte sind wahr und gewiss. Und er sprach zu mir: Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Susanne hat vorhin ja schon das angesprochen, das Thema Durst, das Thema mit dem Durst, dass wir zwar diese Durstgefühle kennen, aber selten in die Verlegenheit kommen, dass wir nichts haben, womit wir unseren Durst löschen können. Wir brauchen ja nur den Wasserhahn aufzudrehen und da kommt schon sauberes Trinkwasser heraus. Und die meisten von uns haben in ihren Kühlschränken, in den Kellern eine Menge von Getränken, zu denen man jederzeit greifen darf. Durst brauchen wir in dem Sinne nicht zu leiden. Die Gefahr ist eher, dass man gerade an Festtagen einen über den Durst trinkt. Unzählige Menschen in anderen Ländern haben nicht dieses Vorrecht. Der Wassermangel ist ein ernstes Problem für sie. Und wenn sie mal an sauberes Trinkwasser herankommen, dann sieht man, wie sie Schlange stehen mit ihren Kanistern und Krügen, um etwas von diesem kostbaren Nass zu ergattern. Vielleicht hat jeder von uns irgendeine Erinnerung an eine Situation, wo er Durst gelitten hat. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Wanderung, während der ich ziemlich heftig unter Durst litt und keine Möglichkeit hatte, meinen Durst zu löschen. Ich war damals als 14-Jähriger mit einer kleinen Gruppe zu einer mehrtägigen Wanderung unterwegs. Wir waren schon auf der letzten Etappe, die führte durch eine tiefe Schlucht, wo es im Sommer sehr heiß werden konnte. Wir hatten die Lasten unter uns aufgeteilt, die 2 Jüngsten, die nicht so schwere Rucksäcke tragen konnten, die sollten den Wasservorrat tragen und Zelte, Decken und sonstige Campingausrüstung haben wir auf die anderen aufgeteilt. Nach ein paar Stunden Wandern in der heißen Sonne spürten wir den ersten Durst und schauten uns um nach den Wasserträgern, um etwas Wasser zu bekommen. Und die guckten uns ziemlich schuldbeladen an. Was hatten die gemacht? Sie hatten heimlich getrunken. Das war noch okay, aber den Rest des Wassers ausgeleert, um ihre Last zu erleichtern. Vor uns lagen etliche Stunden Wandern in der heißen Sonne und es gab nirgends einen Tropfen Wasser. Das Flussbett am tiefsten Punkt der Schlucht führte nur im Winter und im Frühjahr Wasser. Jetzt war es total ausgetrocknet. Es gab auch weder Häuser noch Geschäfte unterwegs, wo wir uns Wasser hätten holen können. Wir liefen weiter mit einer ziemlichen Wut im Bauch gegen die 2 Übeltäter und litten heftig unter Durst. Selten habe ich einen Schluck Wasser so zu schätzen gewusst, wie der erste Schluck damals am späten Nachmittag, als wir bewohntes Gebiet erreichten und beim ersten Haus um Wasser baten. Der Durst, von dem die Jahreslosung spricht, ist freilich ein anderer. Es geht nicht um Durst nach Wasser oder Durst nach Bier, sondern um Durst nach Leben mit all seinen Facetten. Einige Psychologen und Philosophen sehen in diesem Durst einen Ausdruck von unserer Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die ein bisschen so in jedem von uns innewohnt. Die Sehnsucht nach einem Ort, an dem alles stimmt, wo unser Glück durch nichts getrübt wird. Und die Werbung nützt ja diese Sehnsucht geschickt aus. Gerade jetzt vor Weihnachten haben wir gemerkt, wie die Prospekte wie die Werbung jetzt oder Angebote durch Prospekte, E-Mails oder auch in der Zeitung und Zeitschriften zu uns ins Haus flattern. Ich blätterte kürzlich in einer Zeitschrift und entdeckte darin Werbung für exklusive Urlaubsangebote in der Weihnachtszeit. Und da habe ich gestaunt, was da alles angeboten wird. Ein 5-Sterne-Hotel warb damit, die einzige handgeschnitzte Sauna zu besitzen. Dazu noch Bierbrunnen, die nie versiegen. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich habe mich nur an eine Geschichte erinnert, an einen Flüchtling, der aus Ghana vor vielen Jahren kam, das war 1986. Und er hatte in Ghana das Gerücht gehört, dass man in Deutschland, wenn man den Wasserhahn aufmacht, dass da Bier rauskommt. Also Bierbrunnen, die nie versiegen. Ein anderes Hotel lockte die Urlauber mit dem Namen Wellnessparadies. Überhaupt scheinen die Werbetexte einen fast religiösen Touch zu bekommen in diesen Tagen. Da spricht man von einem Urlaubsparadies, Einkaufsparadies, von einem Paradies für Surfer oder von einem Gourmet-Tempel, also von einem ganz tollen Restaurant. Und damit soll der Eindruck bei uns erweckt werden, diese Angebote können unsere Sehnsucht nach Glück, unser Durst nach Leben stillen. Und es ist schön, wenn man ja so etwas mal hin und wieder genießen kann, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst der schönste Urlaub oder eine tolle Anschaffung, von der ich lange geträumt habe, dass die nur eine vorübergehende Befriedigung mir verschaffen kann. Sie wird niemals meinen Durst nach Leben wirklich stillen können, weil ich im Grunde meiner Seele nach anderen Dingen dürste, die ich nicht mit Geld kaufen kann. Diese Erfahrung wird in der Bibel häufig thematisiert. Der physische Durst und die Suche, die intensive Suche nach Wasser, die haben ja das Leben von Menschen damals bestimmt. Das Leben von Menschen in der Gegend, wo die Bibel entstanden ist. Und deshalb benutzen die Bibeltexte oft diesen Vergleich von diesem physischen Durst, von der Suche nach Wasser, um das klarzumachen, was es heißt, nach Gott zu dürsten, nach dem Leben zu dürsten. Und deshalb möchte ich, bevor wir uns der Jahreslosung zuwenden, euch einladen, eine kleine Tour mit mir zu machen, um auf einige Bibeltexte zu hören, die von diesem Durst sprechen. Ich fange an mit 2 Psalmen. Ich finde diese Psalme wundervolle Gebete, die von diesem Durst nach Gott sprechen. Psalm 42, wir werden das nachher auch als Lied singen. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Und im Psalm 63 betet David: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Deine Güte ist besser als Leben. In diesen Gebeten kommen Menschen zu Wort, die Gott von ganzem Herzen suchen. Ihr Verlangen nach ihm ist genauso stark wie das Verlangen eines Verdurstenden in der Wüste nach einem erquickenden Trunk. Sie werden geradezu verzehrt von dem Wunsch, Gott schauen zu dürfen und sich an ihm zu sättigen. Dieses Verlangen nach Gott, das bis in die tiefsten Winkel unserer Seele reicht und uns antreibt, ihn zu suchen, wie ein vom Durst geplagter eine Wasserquelle sucht, ist uns leider fremd geworden. Der nächste Bibeltext aus Jeremia Kapitel 2 zeigt uns, wie es Gott geht, wenn Menschen ihm den Rücken kehren und ihren Durst an anderen Quellen zu stillen suchen. Entsetze dich, Himmel, darüber, erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten können. Gott sagt hier durch deinen Propheten Jeremia, wer mich verlässt und seinen Durst nach Leben aus anderen Quellen zu stillen sucht, der gleicht Menschen, die sich Zisternen mit rissigen Wänden bauen, die doch kein Wasser halten können, obwohl eine Wasserquelle direkt vor ihrer Haustüre frisches Wasser im Überfluss spudelt. Gott ist für uns da und wir wenden uns trotzdem unverständlicherweise anderen Quellen zu, um unseren Durst nach Leben zu stillen. Gott ist über dieses Verhalten enttäuscht, sogar entsetzt, und er ruft den Himmel als Zeugen gegen sein Volk auf. Entsetze dich, Himmel, darüber, erschrick und erbebe gar sehr. Und trotzdem wendet sich Gott von diesen Menschen, die ihn so enttäuschen, die sich so töricht verhalten, nicht ab. Er schickt immer aufs Neue Boten, Propheten, die diese Menschen zu sich, zu ihm einladen. Ich lese jetzt die nächste Bibelstelle aus Jesaja 55. Und sie geht genau in die gleiche Richtung wie unsere Jahreslosung. Wohlan, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Gottes Tisch ist reich gedeckt. Und er lädt alle ein, ihren Hunger und Durst nach Leben bei ihm zu stillen. Und er appelliert an unsere Vernunft, an unsere Einsicht. In diesem Text heißt es weiter, warum zählt ihr Geld für das, was kein Brot ist? Und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Diese Worte sind inzwischen schon über 2700 Jahre alt und ich staune immer wieder, wie treffend sie in unsere Situation hineinsprechen. Auch wir arbeiten hart wie die Menschen damals und geben unser Geld für Dinge aus, von denen wir erhoffen, dass sie uns glücklich machen, dass sie unsere Lebensqualität verbessern. Nur um hinterher zu merken, dass wir innerlich genauso leer und unbefriedigend sind wie davor. Gott allein kann uns das schenken, wonach wir uns im tiefsten Grund unseres Herzens sehen. Die letzte Bibelstelle auf unserer Tour ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7. Aber auf dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir merken hier, dass Jesus genauso zu sich einlädt, wie Gott es tut. Diese Einheit zwischen Vater und Sohn. Und dann heißt es weiter, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes erklärt dann diese Aussage folgendermaßen, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus lädt die Durstigen ein, zu ihm zu kommen und verknüpft diese Einladung mit einer Verheißung. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer mit seinem Durst zu Jesus kommt, der bekommt nicht nur für sich genug, sondern hat selber eine Quelle in sich, eine Quelle lebendigen Wassers, an der andere Menschen ihren Durst nach Leben stillen können. Das ist ein großartiges Wunder. Das heißt, Menschen, die selber am Verdursten sind, kommen zu Jesus und werden zu einer Quelle lebendigen Wassers. Und Johannes erklärt das mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, durch den Glauben an Jesus. Eine größere Nähe zu Gott gibt es ja, kann es nicht geben, als dass er in uns wohnt und unsere Sehnsucht nach ihm stillt. Durch diesen Geist werden wir zu Kindern Gottes und können Abba, Vater, zu ihm rufen. Abba ist eigentlich das aramäische Wort für Papa. Also so eine vertraute Anrede, die Jesus damals für Gott benutzte, für seinen himmlischen Vater, die dürfen auch wir heute, wenn wir zu Gott beten, mit ihm reden, dürfen wir verwenden. Wir kommen am Ende dieser kleinen Tour durch die Bibel jetzt zu unserer Jahreslosung aus Offenbarung 21,6. Da sagt Gott, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Gott lädt die Durstigen ein, zur Quelle des lebendigen Wassers zu kommen und bekräftigt seine Verheißung von früher, dass er dieses Wasser des Lebens umsonst geben will. Ein Geschenk seiner Gnade. Wir müssen uns nicht erst anstrengen, dass wir anständige, liebevolle Leute sind, um dieses Geschenk zu bekommen. Nein, Gott gibt es umsonst. Wir brauchen nur zu ihm zu kommen. Diese Einladung steht im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung des Johannes. Und sie wird noch einmal in Kapitel 22 wiederholt. Und hier tritt der Heilige Geist und die Gemeinde als Einladende auf. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich fand es sehr interessant, dass das fast die letzten Worte in unserer Bibel sind. Die letzten Worte, die Gott an uns richtet. Und das zeigt, wie ernst es ihm ist mit dieser Einladung an die Durstigen, dass sie zu ihm kommen sollen. Wie eindringlich diese Einladung ist. Johannes schildert in der Offenbarung das Ende der Menschheitsgeschichte und den Beginn eines neuen Zeitalters. Gott schafft einen neuen Himmel und eine Erde und mittendrin, heißt es, steht das neue Jerusalem. Sie kommt aus dem Himmel herab und dieses neue Jerusalem ist ein Bild für die Gemeinde. Denn mittendrin wohnt Gott. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und dieses Gleichnis, die Braut, wird ja immer benutzt von der Gemeinde, die Braut Jesu. Das heißt, dieses neue Jerusalem ist nichts anderes als die Gemeinde Gottes. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Gott lässt Johannes in die Zukunft schauen. Und Johannes sieht, wie die leidvolle Geschichte der Menschheit, die von Kriegen, von Katastrophen, von Unrecht, Unterdrückung und Ausbeutung geprägt ist, durch eine Reihe von Gerichten Gottes zu einem Ende kommt. Sie muss Platz machen für etwas Neues, für Gottes neue Welt. Manchmal hoffe ich, dass ich das nicht erleben muss, wie diese Welt zugrunde geht. Das ist nicht gerade schön und das ist für uns schwer vorstellbar, wie das vor sich gehen soll. Wir lieben ja diese Welt, auch wenn nicht alles darin zum Besten bestellt ist. Wir kennen keine bessere, keine andere Alternative. Aber doch hier breitet Gott vor unseren Blicken diese wunderbare neue Welt aus, damit wir erkennen, was auf uns zukommt und uns darauf freuen können. Viele Menschen bemühen sich aufrichtig, aus dieser Welt einen besseren und lebenswerteren Ort zu machen, leider ohne Erfolg. Die Kräfte, die unsere Welt in den Abgrund ziehen oder treiben, die scheinen irgendwie die Oberhand zu behalten, überall, wo ich hinschaue heute. Und ganz besonders in diesem Brennpunkt der Weltpolitik im Nahen Osten, da geht es drunter und drüber. Kriege ohne Ende, Menschenleid, Flüchtlinge. Und davon bekommen wir einiges zu spüren hier. Die Hoffnung, dass eine deutliche Wende zum Besseren eintritt, die immer wieder vielleicht ein Stück weit aufkam, hat sich leider zerschlagen. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir bekennen, dass die Menschheit vor einem Scherbenhaufen steht, den sie selber verschuldet hat, weil sie ihr Glück ohne Gott sucht. Und genau in diesem Moment der Weltgeschichte steht dort gar und lädt uns ein zu sich. Er lädt uns ein, nicht im Abseits zu stehen, sondern Teil dieser neuen Schöpfung zu werden, die jetzt noch im Werden ist und die sich voll entfalten wird, wenn Jesus zurückkommt. Gott will uns aber nicht auf eine zukünftige Welt, die wir noch nicht kennen, vertrösten. Das ist das, was man Christen oft vorwirft. Ja, ihr vertröstet die Menschen auf etwas, was man nicht weiß, ob es überhaupt kommt. Nein, Gott will uns jetzt im Diesseits, hier und jetzt schon, will unseren Durst nach Leben stillen und lädt uns ein, zu sich zu kommen. Und damit das alles nicht nur graue Theorie bleibt, möchte ich hier ein paar konkrete Beispiele geben für das, was uns Gott geben kann und geben will. Denn wir fragen uns manchmal, ja, was kann uns Gott geben, um unseren Durst zu stillen? Unsere Bedürfnisse und Wünsche sind sehr unterschiedlich und verändern sich je nach Lebensalter, je nach Lebenssituation. Mareike steht jetzt demnächst vor dem Abitur und möchte, dass sie das gut besteht. Junge Menschen suchen nach Veränderung, nach Abenteuer. Während wir Älteren vielleicht eher die Ruhe und die Sicherheit suchen. Ja, was soll Gott uns alles geben? Vielleicht wünschen sich manche einen Sechser, um Lotto oder den Jackpot zu knacken. Darum geht es nicht. Es gibt einige Grundbedürfnisse, die uns allen gemeinsam sind. Wir suchen alle den inneren Frieden. Das Versöhntsein mit unserem Leben, wie es jetzt ist. Und das schenkt uns Gott, indem er uns unsere Schuld vergibt und uns die Kraft schenkt, einander zu vergeben. Unsere Vergangenheit ist damit bereinigt und braucht uns nicht mehr zu belasten. Und diese Kraft der Versöhnung vertreibt alle Bitterkeit von unseren Herzen. Wir brauchen eine Aufgabe, die uns erfüllt und unserem Leben einen Sinn gibt. Nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung. Und die schenkt uns Gott, wenn wir zu Jesus kommen und uns in seinen Dienst stellen. Er gibt uns Aufgaben, die uns erfüllen in der Gemeinde, in der Welt. Wir brauchen Liebe, Wertschätzung, Anerkennung. Und wenn Gott uns verheißt, dass wir durch den Heiligen Geist seine Kinder werden, dann können wir gewiss sein, dass er uns liebt und wertschätzt. Dass er das anerkennt, was wir für ihn tun. Wir möchten dazugehören. Schon als kleine Kinder suchen wir die Zugehörigkeit zu unseren Eltern, zur Familie, zur vertrauten Umgebung. Und auch dieser Wunsch nach Zugehörigkeit wird erfüllt, wenn wir zu Gott kommen. Wir gehören zu ihm, er ist unser Vater. Wir sind Teil einer großen Familie seiner Gemeinde. Gott schenkt uns wertvolle Freundschaften und Beziehungen in der Gemeinde. Dieses Gefühl, dazu zu gehören, gibt uns Geborgenheit, Nähe und Lebenskraft. Mir fiel noch zum Schluss etwas ein, was auch sehr wichtig ist für unseren Glauben, für unser Leben: Freude. Niemand von uns möchte ja immer als Trauerkloß herumlaufen. Und mir fiel die Geschichte ein von dem Volk Israel, als sie aus der Gefangenschaft in Babylon zurückkehrten. Und sie waren alle traurig, deprimiert über das, was sie vor Augen sahen. Eine Trümmerlandschaft. Die Babylonier hatten ja ihre Heimat zerstört, bevor sie dann die Juden nach Babylon verschleppten. Und so lag die Heimat da etliche Jahrzehnte. Sie weinen darüber und Nehemia, der sie zurückführte, tröstet sie dann mit den Worten, Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und im Psalm 16 steht, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Gott ist die Quelle unserer Freude. Ich könnte diese Liste noch eine ganze Weile fortsetzen, aber damit will ich es bewenden bleiben. Das, was ich bereits aufgezählt habe, reicht, um zu erkennen, dass wir diese Dinge, nach denen wir uns sehnen, nicht mit Geld erwerben können. Gott allein kann sie uns schenken und er will es auch tun, wenn wir seiner Einladung folgen und zu ihm kommen. Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Und er lädt uns nachher ein, damit wir das wirklich erleben und erspüren zum Abendmahl. Das Blut Jesu, der Leib Jesu für uns gegeben, um uns zu versöhnen, um unseren Durst und Hunger nach Leben zu stillen. Lass uns kurz stille werden. Vielleicht lass Gott bringen, wonach wir uns sehnen, im Gebet. Ich schließe die Stille mit einem kurzen Gebet hier von vorne ab.